Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge des Kompetenznetzwerkes Antidiskriminierung und Diversitätsorientierung.
Also im Grundgesetz steht ja, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz formuliert das ja nochmal aus im Antidiskriminierungsschutz. Aber trotzdem bleibt ja die Frage, wenn das eigentlich verboten ist, so klar festgelegt ist, dass das nicht geben darf, wieso braucht es dann eigentlich Antidiskriminierungsberatung?
Also Diskriminierung ist eine gesellschaftliche Realität. Das ist vielleicht vor vielen, vielen Jahren sehr stark bestritten worden, dass es Diskriminierung gibt, dass es Machtverhältnisse gibt. Aber ich glaube, heute sind wir schon ein ganzes Stück weiter und wir erkennen durchaus an, dass Diskriminierung für viele Menschen eine Realität ist. Wir streiten zwar immer noch um die Form von auch, was ist Diskriminierung? Wir streiten auch darüber, ob es strukturelle Diskriminierung, ob es strukturellen Rassismus gibt. Also von manchen wird das nach wie vor ja auch bestritten, auch wenn die Zahlen und die Erfahrungen, Forschung, Studien da auch eindeutig sind. Nichtsdestotrotz gibt es eigentlich ein Verständnis, dass es Diskriminierung nicht geben darf, dass Diskriminierung eine Verletzung der Menschenwürde ist und eine Diskriminierung auch das Gleichbehandlungsgebot, dem Gleichbehandlungsgebot widerspricht. Wie du gesagt hast, das AGG ist eben eine Auswirkung auch dessen, auch zu sagen, na gut, wenn Diskriminierung verboten ist, dann muss es auch den Menschen möglich sein, sich gegen Diskriminierung zu wehren. Das ist, denke ich, schon eine Annahme, wo die meisten auch sagen würden, ja, das ist richtig. Es darf keine Diskriminierung geben und man muss sich dagegen zur Wehr setzen können. Es ist verboten und so weiter. Und gleichzeitig sehen wir aber, dass das nicht der Realität entspricht, sondern dass Diskriminierung passiert immer wieder, weil es Teil unserer Gesellschaft ist und bestimmte Menschen besonders betroffen sind von Diskriminierung. Das hat was mit den Machtverhältnissen zu tun, wer wie von Diskriminierung betroffen ist. Mehrfach in Intersektionen auf verschiedenen Ebenen. Die Idee ist, dass durch Gesetze, durch das Recht, Recht einen Rahmen bildet, um zu definieren, was ist denn Diskriminierung, was ist verboten, was ist nicht verboten und welche Möglichkeiten habe ich, mich dagegen zur Wehr zu setzen. Das ist, wie gesagt, im Grundgesetz, im AGG und auch in anderen Gesetzen verankert, Diskriminierungsverbote, und gleichzeitig sehen wir aber, das wird nicht wirklich gelebt. Es ist für Betroffene sehr schwierig, das einzuklagen, ihr Recht auf Gleichbehandlung oder stellvertretend eine Entschädigung für die erlittene Diskriminierung. Das ist ein Kampf. Und es gibt viele Widerstände. Das heißt also, allein das irgendwo niederzuschreiben oder zu sagen, ja, wir sind gegen Diskriminierung. Ja, Diskriminierung ist schlimm. Das reicht nicht. Sondern man muss es in die Praxis umsetzen. Institutionen müssen es leben, müssen es verstehen und leben. Und für Betroffene gehört dazu, dass sie die Möglichkeit haben, das zu adressieren, das anzusprechen, das zu benennen, darauf auch eine Antwort zu bekommen und gemeinschaftlich idealerweise zu schauen, wie wird dieser Diskriminierung auch entgegnet. Ja, was unternimmt dann die Institution, um die Diskriminierung abzustellen? Das wäre natürlich der Idealfall. Die Realität ist auch da wieder eine andere. Es wird eben geleugnet, es wird nicht sichtbar gemacht, es kann gar nicht sichtbar gemacht werden, weil es sehr verdeckt abläuft, vertuscht wird und so weiter und so fort. Die Antidiskriminierungsberatung setzt da ein, wo im Grunde genommen ja Betroffene dann alleine stehen, weil sie es nicht adressieren können. Ja, und weil sie befürchten müssen, dass es gar nichts bringt, es zu adressieren oder sogar nachteilig für sie ist. Und ist dann insofern ein Unterstützungsangebot, um die Betroffenen zu stärken in der Wahrnehmung ihrer Rechte. Ich finde, die Antidiskriminierungsberatung ist auch ganz wesentlich ein zentraler Teil für die Arbeit in der Demokratie, um Demokratie auch zu leben und den Betroffenen das zu ermöglichen, ihre Rechte in Anspruch zu nehmen.
Und es gibt ja auch andere Beratungsangebote, wie zum Beispiel die Gewaltopferberatung oder die mobile Beratung gegen rechts. Und ich finde, die Antidiskriminierungsberatung ist einfach eine Ergänzung davon, ne? Weil ganz wichtig, was wir schon gesagt haben, Diskriminierung findet in allen möglichen Lebensbereichen statt, in allen möglichen Formen. Und das kann eben Gewalt sein, es kann auch körperliche Gewalt sein. Ja, das können auch strafrechtlich relevante Situationen und Handlungen sein, die diskriminierend sind. Und dann wäre das vielleicht was, was in der Gewaltopferberatung aufgefangen und besprochen wird und wo da unterstützt werden kann. Und es kann Diskriminierung sein, die von rechts ausgeht, ja, von rechtsextremen Personen. Dann wäre vielleicht die mobile Beratung gegen rechts die richtige Ansprechstelle. Es gibt aber auch Diskriminierungen, die halt nicht von rechts ausgehen und die auch nicht strafrechtlich relevant sind. Und dafür braucht es eben auch eine Beratung, braucht es auch Räume, die da unterstützen können. Und manchmal gibt es natürlich auch Überschneidungen, ne? Manchmal ist die Situation ja vielschichtig und manchmal gibt es auch mehrere richtige Anlaufstellen. Und das müssen ja auch Personen gar nicht von vornherein wissen. Kann ja auch verwiesen werden an andere Stellen. Da gibt es ja auch zum Glück gute Netzwerke und gute Kooperationen. Vielleicht kannst du noch was dazu sagen, Areta, ist da auch Kooperationen gibt es zwischen verschiedenen AkteurInnen in den Event.
Ja, das kann ich. Ich war jetzt gerade, aber ich sag vielleicht erstmal was zu den Netzwerken. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Ich fange mal so an. Wenn Menschen Diskriminierungserfahrungen machen, dann ist das eine Verletzung. Darüber haben wir in der letzten Folge schon gesprochen. Das ist quasi eine Verwundung, die auch erstmal verarbeitet werden möchte, die überdies vielleicht gar nicht so leicht ist zu sprechen. Also zumindest nicht mehrfach und immer wieder mit Leuten zu sprechen, die man gar nicht kennt persönlich. Und die versuchen das ja auch erstmal in ihrem persönlichen Umfeld zu besprechen. Und wenn sie dann in die Beratung kommen, meistens manchmal ja nicht direkt in die Antidiskriminierungsberatung, sondern dann ist das irgendwie eine Form von Sozialberatung oder irgendwelche Stadtteilberatungen oder so. Die verweisen dann hoffentlich direkt auch zu den Stellen, die Antidiskriminierungsberatung anbieten. Und so, dass die Menschen es nicht immer und immer und immer wieder zählen müssen, bis sie dann an der richtigen Stelle sind. Deshalb, das ist zumindest ein Ziel unseres Netzwerkes, dass wir als Netzwerk bekannt werden in den unterschiedlichen Stadtteilen auch, bei den unterschiedlichen Angeboten von Sozialträgern, die ganz unterschiedliche Beratungsangebote haben und natürlich auch innerhalb der Verwaltung bekannt sind. Also das Ziel ist, gute Beratung, aber auch gute Verweisstrukturen aufzubauen. Das heißt auch, dass die beratenden Institutionen sich gut kennen müssen, um sicher zu sein, dass sie die Leute auch in sichere Räume verweisen. Also dass es nicht auf einmal so ist, wenn die Leute zu Transrecht gehen und zu einer anderen Beratungsstelle gehen, verweisen, dass dort irgendwie Diskriminierungsdimensionen gegeneinander ausgespielt werden oder Intersektionalitäten nicht gesehen oder nicht mitgedacht werden.
Ja, Netzwerkarbeit ist ja ganz sicher ein zentraler Aspekt in der Arbeit. Es funktioniert nicht ohne gute Netzwerke, ohne gute Vernetzung. Es gibt Schnittstellen, wie schon gesagt, zu anderen Fachberatungen oder auch Anlaufstellen. Das ist tatsächlich ein wichtiger Teil der Arbeit, der dann aber nicht immer so gelingt, weil einfach die Ressourcen sehr knapp sind. Wir wollen ja auch über die Herausforderungen sprechen und die sind zahlreich. Und dazu gehört leider eben auch, um das auch mal klarzustellen für die, die bisher auch Antidiskriminierungsberatung gar nicht kennen und das Feld gar nicht kennen, auch klarzustellen, es gibt wenige Antidiskriminierungsberatungsstellen in Deutschland. Das ist nicht etwas, was es in jeder Stadt gibt und für jede Zielgruppe, sondern das ist sehr unterschiedlich ausgestaltet in den Bundesländern. Es gibt Bundesländer, die schon eine längere, sag ich mal, Tradition haben, auch Beratungsstellen zu fördern gegen Diskriminierung und Anlaufstellen und das auch stark oder stärker thematisieren und auch zum ihre Politik integrieren. Und andere Bundesländer, wo das tatsächlich noch ein sehr junges Angebot ist oder wo es kaum Angebote gibt für Antidiskriminierung. Das ist tatsächlich dann eben auch die Frage, wo verweise ich dann hin, wenn es gar keine Stellen gibt? Ne? Also an wen kann ich da gut verweisen? Und also neben der Frage, wie passiert eigentlich gute Verweisung, gibt es überhaupt Verweisstellen? Mhm. Ne? Wie gesagt, da sind wir in Berlin ganz anders aufgestellt als in Bayern beispielsweise. Deswegen streiten wir ja auch dafür, dass es ein flächendeckendes Angebot von Beratungsstellen geben muss. Das ist ein bisschen auf dem Weg, ja, aber auch wirklich sehr zaghaft und wie gesagt sehr unterschiedlich.
Und selbst in den Regionen, in denen es ja aber vielleicht mehrere Beratungsstellen gibt oder vielleicht auch gute Netzwerke gibt, ne, zum Beispiel in Großstädten oder eben ja, in Städten, wo es halt schon eine längere Tradition gibt, wie du gesagt hast, auch da ist ja die Situation trotz allem prekär. Also wir arbeiten ja an den Beratungsstellen ganz oft mit Projektförderungen und die sind ja ganz oft beschränkt auch ein Jahr. Das heißt, es muss ja jedes Jahr aufs Neue ein Projektantrag gestellt werden. Darüber laufen dann die ganzen Kosten. Das heißt, es ist auch eine große Unsicherheit für die BeraterInnen, aber auch die Ratsuchenden und die Personen, die beraten werden, weil das Angebot ja eben immer von dieser Förderung abhängt, die jedes Jahr auch so neu beantragt werden muss. Also das ist ja auch, also sogar da, wo wir sagen würden, da ist die Landschaft ganz gut oder da ist die Ansicht des Bundesberatungs gut aufgestellt, selbst da ist es ja sehr, sehr prekär oder gibt es auf jeden Fall Bedarfe.
Also nachhaltige Finanzierung ist auf jeden Fall ein großes Thema, zumindest soweit es die unabhängigen Beratungsstellen ja betrifft, weil auch feststellbar ist, wenn in dieser Projektlogik geht so viel Expertise verloren, weil die Menschen überhaupt gar keine Planbarkeit haben über längere Zeiträume. Und natürlich als Arbeitnehmerin möchte man ja auch irgendwie sein Leben ein bisschen in der Hand haben und planen, auch zukunftsorientiert planen. Und das ist was wir bei ADA, wir sind in der privilegierten Situation, dass wir ein relativ großes Projekt über die Jahre geworden sind, im Gegensatz zu anderen Stellen, die ja irgendwie nur mit ein oder zwei Personen besetzt sind und sicherlich auch nicht die Herausforderungen haben, die es im ländlichen Bereich gibt, wo es einfach große, große Entfernungen gibt und auch immer die Frage, wie kommt denn jetzt die Beratung zu den Menschen, die beraten werden wollen oder sollen? Und gleichzeitig merken wir halt, jetzt sind wir gut stabil, aber dass es halt im Laufe der Zeit so tolle, wirklich, wirklich super qualifizierte BeraterInnen gegeben hat, die einfach auch aufgrund der kurzen Projektlaufzeiten gesagt haben, ja, ich habe aber bessere Angebote. Und das ist natürlich was nicht nur uns betrifft, sondern was einfach sehr, sehr viele oder so ganz kurzfristige Zusagen, ne? dass dann gesagt wird, ja, es geht wahrscheinlich weiter nächstes Jahr, aber man erhält eigentlich erst die Zusage zwei Wochen, bevor es dann auch losgeht. Das ist einfach schwierig.
Mit Sicherheit sind die Rahmenbedingungen alles andere als optimal für die Beratungsstellen und für die BeraterInnen. Und das ist ein großes Thema bei uns im Verband und bei den Beratungsstellen. Wie kann das abgesichert werden? Wie kann dieses Angebot für Betroffene tatsächlich auf so stabile Füße gestellt werden, dass man eine verlässliche Beratung anbieten kann? Und wir sehen ja auch beispielsweise, dass viele Fälle, die vor Gericht landen, auch Fälle, die wirklich strategisch auch wichtig sind, ja, auch und zum ersten Mal vielleicht auch vor Gericht verhandelt worden sind, dass diese Fälle oftmals von Beratungsstellen begleitet worden sind. Also das heißt, es funktioniert. Also dieser Zugang zum Recht über die Beratungsstellen, über ein niedrigschwelliges parteiliches Angebot funktioniert an der Stelle. Das haben wir immer wieder gesehen, dass viele Klagen eben so auf den Weg gebracht worden sind. Auch wenn wir sagen, das ist nicht immer das Ziel der Betroffenen zu klagen. Ne? Also die geht nicht immer darum zu klagen, aber es ist eine Möglichkeit, die genutzt werden sollte und die es auch braucht, um auch Recht weiter fortzubilden, ja, um das Verständnis auch zu erweitern, um auch Rechtssicherheit zu schaffen. Und Antidiskriminierungsberatung ist oft die Tür da rein. Auch schon aus dem Grunde braucht es die Antidiskriminierungsberatung und eben auch eine stabile Finanzierung dafür.
Also es ist ja so, dass trotzdem es die Möglichkeit gibt, zu klagen, relativ wenig Leute die Ressourcen überhaupt haben, auch diesen Weg zu gehen, sowohl die finanziellen als auch die zeitlichen. Da sind dann quasi zwei Punkte drin. Einmal dieses, wenn Projektlaufzeiten nur ein Jahr ist, aber so ein Klageprozess vielleicht sich auch manchmal zieht oder über zwei Kalenderjahre geht auch oft was verloren. Und das andere ist, dass es eigentlich auch nochmal die Möglichkeit der Verbandsklage geben müsste, weil viele, viele Leute einfach gar nicht die Ressourcen haben, sich auch auf den Klageweg zu machen. Sowohl finanziell als auch zeitlich, emotional emotional auch ganz wichtig. Darüber haben wir auch in der letzten Folge gesprochen, dass manche Leute mit einem hohen Energielevel anfangen und dann aber im Laufe der Zeit einfach auch gerne abschließen möchten und dann sagen, dass, na klar, das dauert mir einfach viel zu lange. Ich möchte jetzt hier einen Schlussstrich ziehen und fertig sein damit. Da bräuchte es eigentlich diese Novellierung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes, die ja vom ADVD auch gefordert wird, da mit anderen Verbänden zusammen.
Ganz genau. Also ich meine, dieser Frust, den die Betroffenen dann in der Beratung erleben und wir als BeraterInnen, der ist schon wirklich immens. Ne? Also wenn man den Leuten dann sagen muss, so jetzt müsst ihr klagen, ihr müsst innerhalb von 2 Monaten die Ansprüche geltend machen, dann müsst ihr die Diskriminierung nachweisen. Tja, da gibt's leider nicht genügend Indizien, das wird wackelig. Ob das Gericht das als Diskriminierung anerkennt, hängt ja häufig auch von einem Verständnis von Diskriminierung, von Rassismus, von Machtverhältnissen im Gericht ab. Das wird anders diskutiert juristisch, als das Betroffene sehen oder wir dann auch sehen. Oft muss man den ja quasi abraten, auch zu klagen. Ne? Und mit all dieser Unsicherheit, sich dann trotzdem einen Prozess zu begeben, das machen natürlich die wenigsten. Ne? Und es ist, wie du sagst, also in vielen Fällen wäre es wirklich wichtig, dass wir ein Verbandsklagerecht bekommen, damit die Betroffenen das nicht ausfechten müssen. Und das ist leider nicht in Sicht aktuell.
Vielleicht ganz kurz zur Erklärung auch für die HörerInnen, was das was Verbandsklage ist oder Verbandsklagerecht. Da geht es ja darum, dass nicht Betroffene selber klagen müssen, sondern Verbände eben klagen für Betroffene, entweder in konkreten Fällen oder in Fällen, die sich häufen, zum Beispiel in einer bestimmten Institution oder in einer bestimmten Struktur. Und dass Betroffene eben dann nicht selber vor Gericht gehen müssen. Und Areta, du hattest gesagt, 2 Jahre Klageprozess, häufig ist es ja sogar noch länger. Ja, so sei diese ganze Ressourcenzeit, Energie, Geld reinstecken müssen über so einen langen Zeitraum, sondern dass Verbände das übernehmen können.
Ja, das ist das ganze Thema der AWG-Reform, was soziale Arbeit auch beschäftigt und definitiv zu einer Herausforderung in der AD-Beratung gehört. Also wir wissen aus dieser Beratungspraxis, wo vielfach die Hürden sind, die Barrieren, damit Betroffene Diskriminierung ansprechen können, damit es bearbeitbar ist, damit es einklagbar ist, das Recht auf Gleichbehandlung, Entschädigung etc. Aus diesem Wissen heraus fordern wir die Reform des Gesetzes zusammen hier mit vielen, vielen anderen Verbänden, Communities. Wir haben ein großes Netzwerk, Bündnis geschaffen von über 120 Organisationen, die gemeinsam 11 Positionen zum AGG auch vertreten. Und da gehört die Verbandsklage unter anderem eben auch dazu, aber eben auch die Verlängerung der Frist, die Erweiterung des Anwendungsbereichs auf staatliches Handeln, die Erweiterung der Diskriminierungskategorien bis hin auch zu einer besseren Beweisbarkeit und auch einer besseren Umsetzung der Verpflichtung zur Einführung von Beschwerdestellen etc. etc. Also da gibt es einige Forderungen, die von Experten und Zivilgesellschaft seit langem gestellt werden. Das würde tatsächlich eine enorme Verbesserung für die Betroffenen darstellen. Gleichzeitig muss man auch sagen, dass selbst wenn wir morgen ein Verbandsklagerecht bekämen, gibt es nur wenig Beratungsstellen, die das wirklich auch umsetzen könnten in der aktuellen Situation, weil das heißt, sie bräuchten dann die entsprechenden Ressourcen, um diese Klagen zu führen und nicht nur die Ressourcen, sondern auch die Kompetenzen. Also wir sehen auch noch, dass es relativ wenige Juristinnen, Volljuristinnen in der Beratung gibt. Rechtsberatung ist Bestandteil der Antidiskriminierungsberatung. Das wird auch unterschiedlich ausgeführt in den Beratungsstellen. Es gibt Beratungsstellen, die da sehr explizit AGG-Beratung anbieten und darüber hinaus, die auch juristische Kompetenz haben und andere noch weniger, aber auch zunehmend. Und das müsste dann auch entsprechend weiter ausgebaut werden. Ja, also diese Kompetenz, das dann auch wirklich umzusetzen, plus die entsprechenden finanziellen Ressourcen. Aber das wäre dann sozusagen Schritt 2 und 3. Erstmal muss man überhaupt das Recht kriegen, diese Möglichkeit, ne, also für die Betroffenen, statt der Betroffenen zu klagen.
Ja, die Forderung des ADVD und der anderen Verbände, was du gerade gesagt hast, dass es natürlich dann auch die juristische Qualifikation in den Beratungsteams geben muss. Das ist sicherlich so. Ich würde den Fokus auf jeden Fall darauf lenken, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass es multiprofessionelle Teams sind, dass es halt, ne, dass Antidiskriminierungsberatung ist keine rein juristische Beratung. Das haben wir, glaube ich, gut rausgestellt als Raum, in dem auch eine Suchbewegung stattfindet oder stattfinden darf, eine Einladung, sich auseinanderzusetzen und eigene Worte zu finden. Aber klar braucht es dann auch eine juristische Einschätzung, zumindest wenn der Klageweg beschritten werden soll. Ich würde mal sagen, es muss auf jeden Fall, also auch nochmal zurück auf das, was ich vorhin gesagt habe, dass es einfach Antidiskriminierungsberatungsstellen gibt, wo es nur eine Person gibt, die das ganze Projekt ist. Das ist natürlich eine schlimme Sache. Schon allein, was die Reflexion von Fällen, von Beratungsfällen angeht. Ne? Also dass es auf jeden Fall mehr als eine Person braucht, um auch zu spiegeln und zu gucken, wie schätzt du das ein und sich auszutauschen.
Ich finde das total wichtig, was du gerade gesagt hast mit der Multiperspektivität, weil ich das Glück hatte, beim ALNW Antidiskriminierungsnetzwerk Berlin in einem multiperspektivischen Team zu arbeiten oder mit interdisziplinär. Und das war total wertvoll, ne? Dass es mehrere BeraterInnen gab mit unterschiedlichen Expertisen, unterschiedlichen Hintergründen, unterschiedlichen Perspektiven, auch auf Situationen. Ich habe selber ja auch einen juristischen Hintergrund und ich habe das immer als sehr bereichernd empfunden, dass es eben nicht nur auf das Rechtliche reduziert wird. Und gleichzeitig weiß ich, dass es auch wichtig war, diese rechtliche Einschätzung auch reinzubringen, eben gerade für die Frage, gibt es rechtliche Handlungsmöglichkeiten, ja oder nein, wenn ja, welche, wie sehen die aus, wie laufen die ab, was braucht es dafür? Ich finde das auch total wichtig zu sagen, eine Person in einer Beratungsstelle oder auch zwei ist halt einfach deutlich zu wenig. Häufig, weil es auch einfach viel zu viele Anfragen gibt für ein oder zwei Personen, aber auch, um eben genau so einen Austausch zu haben, den es unbedingt braucht. Es ist einfach auch eine sehr emotional anspruchsvolle Arbeit. Ja, aber es geht die ganze Zeit um Diskriminierung, es geht um Machtverhältnisse, es geht um Verletzungen, die da besprochen werden und die da begleitet werden. Und da dann halt auch nochmal von verschiedenen Blickwinkeln drauf zu schauen und gemeinsam zu reflektieren, ist es unglaublich wertvoll und auch total wichtig für den Beratungsprozess und letztlich auch für die Ratsung und für die Personen, die beraten werden.
Definitiv, da schließe ich mich an. Es braucht alle Perspektiven, ne? Interdisziplinär, das sehe ich auch so. Und eben auch die juristische. Und ich glaube, da können wir auch noch ein bisschen nachholen, aber es ist eine Frage von eben auch Ressourcen. Ne? Wenn da nur eine Stelle besetzt werden kann, häufig auch nur in Teilzeit, ist das eigentlich absurd, dass diese Person meistens ja auch noch Netzwerkarbeit machen soll, dokumentieren soll, ne? Und dann noch eine juristische Beratung etc. Da braucht es andere Modelle, aber es braucht vor allen Dingen mehr Ressourcen dann für diese Arbeit, ne? Die das auch wirklich abbilden kann, damit die richtigen Rahmenbedingungen gesetzt sind.
Und es wurden ja jetzt ganz viele neue Stellen auch geschaffen, Beratungsstellen oder auch ausgebaut, ne, sowohl über die Antidiskriminierungsstelle des Bundes als auch über die Antirassismusbeauftragte. Es gibt die Stärken auch von community-basierter Beratung. Und auch da ist ja aber ganz unsicher, wie geht's damit weiter? Die sind teilweise auch allein in ihren Beratungsstellen, die sitzen im ländlichen Raum, teilweise auch in sehr unsicheren Situationen, wo auch nochmal eine andere Bedrohungslage vielleicht da ist als in Großstädten jetzt zum Beispiel. Da ist auch die Frage, wie werden die weitergefördert? Kommen da noch mehr Leute dazu? Werden diese Strukturen weiter bestehen bleiben können? Werden die noch weiter ausgebaut? Das ist ja auch total unsicher. Und es ist gut, dass es jetzt gibt. Und gleichzeitig braucht es da aber auch eine Perspektive für diese Beratungsstellen, ob es weitergeht und wie es weitergeht.
Ja, das ist eigentlich eine ganz gute Entwicklung, dass wir seit letztem Jahr gibt es zwei neue Förderprogramme für community-basierte Beratungsstellen und für Beratungsstellen zum Thema Antidiskriminierung. Und wie du sagst, das muss abgesichert werden. Und auch da stecken Chancen, aber auch Herausforderungen, nämlich in der Frage, wie arbeiten die auch zusammen? Wie gelingt da gut die Vernetzung, die Verweisung aufeinander? Wie weiß man überhaupt voneinander? Ich nehme wahr, dass es viel gestartet ist und gleichzeitig noch nicht sich so richtig gefunden hat, wie beziehen wir uns auch aufeinander, ne? Als community-basierte Träger, die horizontale AD-Beratung machen und nicht community-basiert sind. Ich glaube, dass es beides braucht, weil Es braucht mehrere Angebote, um Betroffene zu erreichen. Betroffene brauchen auch nicht immer das Gleiche, sondern für manche ist eine community-basierte Beratung wichtig, weil sie da eher einen Zugang hat und da auch Vertrauen findet in diese Beratung. Und für andere ist ein horizontales Angebot, die nicht community-basiert ist, auch ein gutes und vielleicht manchmal auch das bessere Angebot. Also horizontale Antidiskriminierungsberatung bedeutet, dass die Beratungsstelle alle Zielgruppen berät, unabhängig, weswegen die Betroffenen diskriminiert worden sind. Das heißt, sie arbeiten zu allen im AGG und darüber hinaus benannten Diskriminierungskategorien. Und auf der anderen Seite gibt es Beratungsstellen, die zielgruppenspezifisch arbeiten, also eine bestimmte Zielgruppe adressieren, zum Beispiel von Rassismusbetroffenen oder Menschen, die aufgrund ihres Alters oder ihrer Behinderung, chronischen Erkrankung adressiert werden, diskriminiert werden. Und community-basierte Beratungsstellen können auch unterschiedlich sein. Was aber sie ausmacht, ist, dass sie in Trägerschaft sind von Community, von Rassismusbetroffenen Communities. Also zumindest jetzt in dem Kontext kann man das so sagen. Und auch da ist die Beratung nochmal ausdifferenziert. Ich glaube, es ist nicht entweder oder, sondern es ist, dass es beides braucht und beides aber eben miteinander vernetzt sein muss und aufeinander verweist. Das sind auch so eine, das sehe ich auch als eine Herausforderung, als eine Chance, aber auch eine Herausforderung auch, das zusammenzubringen und zusammenzudenken, auch in Zeiten, wo die Ressourcen nicht mehr werden, sondern knapper, mehr zusammenzuarbeiten auch und das zu nutzen, was da ist. Aber klar, es muss abgesichert werden, diese Angebote müssen abgesichert werden. Das sind jetzt Impulse, die entstanden sind für Entwicklung in den Bundesländern, aber das steht auch alles in Frage, wie das weiter finanziert wird.
Gefördert wird das Kompetenznetzwerk im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Mehr dazu online unter www.kn-ad.de. Die Veröffentlichung stellt keine Meinungsäußerung des BMFSFJ oder des BAFZA dar. Für inhaltliche Aussagen tragen die Autorinnen und Autoren die Verantwortung.